Willkommen in der Gesundheitsarena, dem Podcast der KV Bayerns. Bei uns dreht sich alles um die ambulante medizinische Versorgung der Menschen im Freistaat und wie wir sie verbessern können.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben heute ein Thema auf der Agenda, wo wir, meine Kollegen und ich, vorher diskutiert haben, ob wir das überhaupt angehen wollen. Denn es geht um die Männergesundheit und damit fallen schon mal 50% aller potenziellen Hörerinnen weg, die Frauen. Warum sollten die sich über Männergesundheit informieren? Und dann kommt noch dazu, dass ja die meisten Männer mit Männergesundheit auch nicht so viel anfangen können. Wenn man Vorsorgeuntersuchungen als Maßstab nimmt, die werden von 20-30% aller Männer überhaupt in Anspruch genommen. Insofern ist natürlich eine Frage, warum sollte man dazu einen Podcast produzieren und warum sollte man sich diesen anhören? Und genau dieses Thema möchte ich diskutieren mit meinem heutigen Gast, dem Urologen aus Erding, Dr. Max Tüllmann. Herzlich willkommen, Herr Dr. Tüllmann.
Ich freue mich für die Einladung. Hallo.
Warum sind Sie ausgerechnet Urologe geworden?
Also hauptsächlich liegt es daran, dass ich natürlich familiär vorgeprägt bin, weil mein Vater war auch schon Urologe. Insofern bin ich relativ früh natürlich mit dem Thema konfrontiert worden. Am Anfang, nach dem Medizinstudium, wollte ich erstmal gar kein Urologe werden. Da dachte ich, ich werde Kardiologe, die Pumpe, das ist das Wichtigste im Körper und sowas. Aber letztendlich habe ich dann doch wieder gemerkt, dass die Urologie einfach ein sehr vielfältiges Fach ist, das ganz viele verschiedene Facetten abdeckt und einfach noch mehr Spaß macht.
Was macht Ihnen so im Arbeitsalltag besonders viel Spaß?
Also einerseits der Kontakt mit dem Patienten, der macht richtig viel Spaß. Und dann natürlich noch die operativen Tätigkeiten, weil in unserem Fach ist eben beides vorhanden. Auch die Tumortherapie, weil bei uns ist jeder vierte Patient ist Tumorpatient. Das macht natürlich unglaublich viel Spaß, den Menschen da zu helfen.
Und Sie können da gut helfen bei Ihren Tumorpatienten?
Also vor allem bei den Prostatakarzinom-Patienten zum Beispiel können wir extrem gut helfen, solange wir das früh genug erkennen, sind die Heilungschancen sehr gut. Beim Hodentumor-Patienten sind die Heilungschancen bei 98%. Man muss halt was tun und man muss die Patienten natürlich in der Spur halten, dass sie auch ihre Therapien machen, aber dann haben sie extrem gute Chancen, geheilt zu werden.
Dann noch ein Abstecher in Ihr Privatleben. Wenn Sie nicht in der Praxis sind, wo findet man Sie dann?
Sie meinen die Zeit, die ich dann noch zu Hause bin, wenn da irgendwann die ganze Arbeit gemacht ist? Na gut, da versuche ich schon natürlich, mich hauptsächlich um die Familie zu kümmern, dass wir ganz viel gemeinsam machen, weil es ist ja doch relativ wenig Zeit, die man da eigentlich noch hat.
Haben Sie freie Wochenenden in Ihrem Beruf?
Teilweise ja, natürlich, dadurch die Praxis. Ich bin halt noch belegärztlich tätig, deswegen habe ich oft am Wochenende natürlich noch Belegarztdienst im Krankenhaus.
Das heißt, Sie operieren auch, Sie schauen aber auch Patienten in der Praxis ganz...
Genau, ist beides. Also es sind praktisch 4 Tage die Woche ist in der Praxis, ganz normale Praxisarbeit und einen Tag die Woche ist OP-Tag.
Wir haben uns dem Thema Männergesundheit heute verschrieben. Zu Ihnen als Urologen kommen da auch Frauen?
Im Schnitt würde ich sagen, kommen ungefähr 20% der Patienten oder Patientinnen sind Frauen, weil die haben ja Nieren genauso wie Blase, die haben Blasenentzündung, die haben Inkontinenz. Das decken wir ja genauso mit ab.
Die blenden wir aber jetzt für unsere Folge heute aus. Ist das so ein Mythos, dass Männer Vorsorgeuntersuchungen nicht in Anspruch nehmen würden?
Ich denke, das ist kein Mythos, sondern ganz grob gesagt würde ich sagen, es gehen nur 20% der Männer wirklich regelmäßig zur Vorsorge, also vor allem zur urologischen Vorsorge.
Woran liegt es?
Schwer zu sagen, aber ich glaube, es hat ein bisschen was mit Erziehung und sowas alles zu tun, überhaupt mit dem Gesellschaftsbild. Männer sind halt immer eher so dazu erzogen, so ungefähr, man geht wirklich nur zum Arzt, wenn irgendwie massive Schmerzen da sind, wenn man selber nicht mehr handeln kann. Das ist natürlich ein bisschen Rückschluss oft, vor allem was jetzt die Prostata zum Beispiel angeht. Bei Frauen ist es ein bisschen anders. Die müssen ab 14., 15. Lebensjahr regelmäßig zum Gynäkologen gehen. Bei denen ist es so mit eingespielt. Deswegen gehen da, glaube ich, auch viel mehr.
Und wir haben auch auf der Straße hier mal in München nachgefragt, einige Männer, ob sie denn regelmäßig zum Arzt gehen.
Ich glaube, ich bin gesund.
Zur Vorsorgeuntersuchung eher nicht. Wenn dann halt zum Hausarzt bei Krankheitsfällen, aber Krebsvorsorge, gut, ich bin 22 da. Soweit bin ich da noch nicht.
Ich glaube prinzipiell, wenn man keine direkten Beschwerden hat, geht man grundsätzlich nicht. Also kommt aufs Alter drauf an oder auf die persönliche Einstellung.
Zur Krebsvorsorge noch nicht. Ich bin unter 30, das heißt, es ist ja irgendwann erst freigeschalten. Ich glaube ab 35 oder so. Bin öfter mal beim Hausarzt, weil ich Rückenschmerzen habe. Genau, aber das ist ein anderes Thema,
ja. Ja, wir haben es schon gehört gerade. Also man geht eher dann, wenn man Beschwerden hat. Um eins richtig zu stellen, die Krebsvorsorge beim Urologen ab 45, nicht ab 35. Aber man geht eher dann, wenn man wirkliche Beschwerden hat. Wann kommen die Männer zu Ihnen?
Also wie gesagt, 20-30% kommen rein für die Vorsorge, die haben keine Beschwerden, die wissen, dass man sich ab und zu mal untersuchen lassen muss, urologisch, weil eben auch es, was den Prostatakrebs zum Beispiel angeht, am Anfang überhaupt keine Beschwerden auftreten. Der Rest kommt meistens mit Miktionsbeschwerden, wenn es jetzt hauptsächlich um Prostata geht. Das heißt, dass sie nachts öfters aufstehen müssen, zum einen, dass der Harndrang plötzlich immer so abrupt kommt, dass sie das Gefühl haben, sie kriegen die Blase nicht mehr leer oder der Harnstall ist extrem schwach, dass sie halt ewig auf der Toilette brauchen, bis sie überhaupt mal die Blase entleert haben. Das sind so die klassischen Symptome, die aber meistens gar nichts mit bösartigen Veränderungen zu tun haben, sondern eher mit der klassischen Prostatavergrößerung.
Jetzt haben Sie sehr oft das Wort Prostata erwähnt. Jetzt müssten Sie schon mal erklären, um was es da eigentlich geht. Was ist das für ein Organ? Braucht man das oder kann das weg?
Man braucht es nicht unbedingt. Also ist es jetzt nicht lebensnotwendig, aber die Prostata ist auch, viele kennen es vielleicht auch unter dem Begriff Vorsteherdrüse. Die steht der Blase vor und die ist eigentlich dafür da, den Hauptteil des Ejakulats, was man braucht, praktisch herzustellen, damit die Spermien, das ist nicht nur Ernährungsflüssigkeit, sondern auch Aktivierungsflüssigkeit. Und im Prinzip ist das ganze Sperma, was man so beim Orgasmus eben kommt, ist Prostataflüssigkeit. Ohne Prostata keine Kinder, muss man auch dazu sagen. Das ist einer der Nachteile, wenn eben mal die Prostata rauskommt, dass danach Ejakulationsfähigkeit nicht mehr da ist.
Mhm. Und die Prostata scheint ja ein sehr sensibles Organ zu sein, aus dem, was ich von Ihnen jetzt schon gehört habe.
Ich würde mal so sagen, wenn es normal läuft, ne, ist es so, dass man bis 50, 55 meistens überhaupt keine größeren Beschwerden mit der Prostata hat. Es kann schon mal eine Infektion oder sowas reinkommen, aber das ist auch eher selten. Ab dem Zeitpunkt ist es dann so, dass die Prostata bei fast jedem Mann irgendwann sich vergrößert. Und leider geht die Harnröhre halt genau durch die Prostata durch. Und je größer die Prostata wird, umso eher drückt es die Harnröhre zu und dann beginnt es eben mit diesen Miktionsbeschwerden, dass man eben im Wasserlassen Probleme hat.
Jetzt gibt es ja diese Vorsorgeuntersuchung, um die sich auch ziemlich viele Mythen ranken, vor allem immer eben diese Geschichte mit der rektalen Tastuntersuchung, die da gemacht werden muss. Ich selber gehe, sage ich gleich, regelmäßig zum Urologen, bin ja auch in einer Altersgruppe, wo man das durchaus tun sollte. Ich empfinde es jetzt nicht als schrecklich, aber beim ersten Mal habe ich auch gedacht, das ist aber nicht so toll. Wie nehmen Sie Patienten die Angst oder Männern, die kommen, die Angst vor der Vorsorgeuntersuchung?
Also da kann ich jetzt glücklicherweise dazu sagen, dass die rektale Tastuntersuchung seit ein paar Wochen nicht mehr empfohlen ist für die Prostatavorsorge. Das heißt, alle können aufatmen, dass, wenn sie zum Urologen gehen, nicht mehr praktisch die Untersuchung bekommen müssen. Denn ganz neue Studien, dass die Tastuntersuchung an sich relativ wenig bringt, ne, also was vor allem die Krebserkennung angeht, sondern dass vor allem der PSA-Wert, das ist so ein Blutwert, den man messen kann, an dem man viel früher sieht, ob sich irgendwelche bösartigen Veränderungen in der Prostata abspielen können.
Ist der PSA-Wert Kassenleistung?
Leider nein. Da sind wir jetzt gerade als Urologen ein bisschen in der Zwickmühle. Wenn jemand zur Vorsorge kommt, dann sollen wir eigentlich gar nicht mehr tasten, ne? Aber wir müssen ihm sagen, er muss so um die 30 Euro für diesen Blutwert bezahlen.
Aber wahrscheinlich sind die 30 Euro das auch wert.
Absolut, würde ich jedem empfehlen, das auszugeben, weil man dadurch einfach die möglichen beginnenden bösartigen Veränderungen von der Prostata einfach viel früher erkennt.
Ja, auch wenn wir jetzt keine Horrorszenarien an die Wand malen wollen, wenn doch bösartig oder wenn da was festgestellt wird, wie geht's dann weiter?
Der PSA-Wert an sich ist ja kein Krebsmarker oder Tumormarker, sage ich immer, sondern es ist ein Organmarker. Der zeigt Ihnen erstmal nur an, dass irgendwelche Auffälligkeiten sind. Nur weil der PSA zu hoch ist, heißt es nicht gleich, dass irgendwas bösartig ist. Aber man sollte das auf alle Fälle weiter abklären. Und dafür macht man heutzutage ein MRT der Prostata, wo man genau nachschauen kann oder genau sehen kann, ist eine beginnende bösartige Veränderung drin oder nicht. Die muss dann punktiert werden und kommt da wirklich Krebs raus. Dann hat man ganz viele Möglichkeiten, das zu behandeln.
Reißen Sie das mal kurz an, welche Möglichkeiten der Behandlung es dann da gibt.
Also der Spektrum ist von gar nichts machen, ne, einfach nur, das kommt auf die Aggressivität der Tumorzellen drauf an, von gar nichts machen bis bestrahlen, außen bestrahlen, von innen bestrahlen, operieren. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, die sich da anbieten. Aber das muss man eben dann ganz individuell sich anschauen.
Wir haben schon eingangs ja auch drüber geredet, dass es doch Punkte gibt, die Männer trotzdem, was Sie jetzt auch gerade gesagt haben, so ein bisschen abhalten, sich mit dem Thema zu beschäftigen oder auch zum Urologen zu gehen. Und auch da haben wir nochmal nachgefragt, wie das die Männer so sehen.
Ich glaube, dass mittlerweile immer mehr über Gesundheit gesprochen wird und man zu Gesundheit eine neue Einstellung finden sollte.
Gute Frage. Also regelmäßig zum Arzt gehen, glaube ich, ist einfach ein Zeitthema. Vorsorgeuntersuchungen, glaube ich, viele haben ziemlich falsche Vorstellungen, was da alles Schreckliches passiert mit ihnen.
Ich glaube, dass man sich das problematisch redet. Ich habe keine Zeit oder ich habe keine Lust. Und man die Symptome ja immer erst bemerkt, wenn sie schon da sind und vielleicht nicht auf sich schaut, sondern erstmal die Familie oder was auch immer man erst bevorzugt.
Ja, so Krebsvorsorge, glaube ich, könnte auch bei Männern besser stattfinden. Da könnte man sicherlich einiges machen. Aber es wird ja jetzt alles über AI sowieso gelöst und dann haben wir alle keinen Krebs mehr.
Also da war jetzt ganz viel drin in diesen Antworten. Deswegen, ich möchte mal so ein bisschen abtragen. Ein Punkt, der kam, war die künstliche Intelligenz. Spielt die irgendeine Rolle bereits bei Ihnen schon im Praxisalltag?
Also an sich nicht. An sich ist es immer noch die klassische Untersuchung und die Laborwerte und dann sozusagen die künstliche Intelligenz ist der Arzt, der das irgendwie zusammenfasst und versucht daraus eben dann ein mögliches Risiko für irgendwelche Tumoren oder für Krankheiten. Die KI spielt eine Rolle natürlich in den Therapien. Das wird alles immer individualisierter und dadurch braucht man natürlich auch die KI. Es ist auch, glaube ich, vor allem in der Bildgebung, was das Röntgen und sowas angeht, da spielt die KI auch immer mehr eine Rolle, damit eben auch bestimmte Erkrankungen oder sowas von den Bildern her eben nicht übersehen werden können. Mhm. Aber jetzt rein für die Urologie ist es, glaube ich, haben wir jetzt primär noch relativ gering, ja, der Einfluss auf unser Fach. Mhm.
Dann war ein Punkt, der angesprochen worden ist, Zeitmangel. Man sagt, ich habe so viel zu tun, ich schaffe es gar nicht zum Arzt zu gehen. Wie ist das zu sehen?
Gut, es ist wahrscheinlich, geht allen so immer, dass der Terminplan ziemlich voll ist. Aber ich glaube, man sollte sich wenigstens einmal im Jahr irgendwie beim Arzt blicken lassen, um einfach nur mal sich durchschauen zu lassen, damit man so auch selber wieder eine gute Gewissheit hat, es passt alles.
Und der dritte Punkt, der auch kam, war eben dieses Thema Scham, dass das so doch irgendwie angstbesetzt ist. Man möchte da nicht unbedingt, dass andere Männer einen nackt sehen oder so. Das kann ja auch ein Grund sein. Wie ist das mit der Scham?
Also ich glaube, das ist schon ein Thema und deswegen sind, glaube ich, auch noch relativ wenig Frauen Urologen. Es werden Gott sei Dank immer mehr, dass das auch irgendwie weniger wird. Aber ich glaube, vor allem bei den älteren Generationen spielt es schon eine Rolle, sich praktisch da wirklich nackig zu machen, um sich anschauen zu lassen.
Wir sind jetzt beim ganz spannenden Thema, finde ich, dem Männerbild. Merken Sie als Urologe da in Ihrer Tätigkeit eine Änderung, dass die jüngeren Männer da vielleicht dem Ganzen auch offener gegenüberstehen?
Also auf alle Fälle. Ich glaube, das ist diese ganze Schambesetztheit und sowas. Ich glaube, das lässt deutlich nach. Also die sind da wirklich entspannter, die jüngeren Männer.
Kommen mehr Patienten zu Ihnen jetzt, als das früher der Fall war? Oder war es schon immer eine hohe Auslastung?
Ich würde sagen, es verdichtet sich extrem. Es sind jetzt nicht nur jüngere Leute, sondern je älter man wird, man hat so das Gefühl, so ab 80, 85 versagt dieses urologische System, also Nierenblase, Blasenentleerung, Genitalbereich, das versagt irgendwie deutlich mehr. Und dadurch haben wir einen extremen Zuwachs an nicht unbedingt an Patienten, aber an Erkrankungen pro Patient, was unsere Arbeitszeit ist, ist, also wir haben überhaupt keine Chance, das alles irgendwie abzuarbeiten. Und das merkt man ja auch an der Terminvergabe, dass es natürlich immer länger dauert, bis man irgendwie einen Termin hat, weil es sind unglaublich viele Erkrankungen.
Mhm. Wie lange muss man denn bei Ihnen warten, um einen Termin zu bekommen?
Also aktuell sind wir so bei 4 Monaten für eine Vorsorge. Ist natürlich für akute Probleme oder so ist es deutlich kürzer.
Ja, und wenn ich so einen Vorsorgetermin dann vereinbart habe und komme, wie lange dauert diese Untersuchung?
Das dauert im Schnitt 10 Minuten. Sie kriegen eine Blutentnahme, wenn Sie die wollen natürlich. Sie bekommen die Urinuntersuchung und dann von mir natürlich die Anamnese und die körperliche Untersuchung und meistens auch ein Ultraschall mit dazu. Der urologische Bereich besteht ja nicht nur aus der Prostata, sondern es sind natürlich Blase, Nieren und so auch alles mit dabei.
Und wie oft sollte ich kommen?
Da gibt es jetzt auch, wie gesagt, seitdem die Tastuntersuchung war ja früher die Regelung einmal im Jahr. Jetzt ist es eigentlich so, es kommt auf Ihren PSA-Wert drauf an. Wenn der PSA-Wert unter 1,5 ist, brauchen Sie eigentlich nur noch nach 5 Jahren erst wieder kommen. Da geht es aber jetzt nur um die Prostata. Wenn der PSA-Wert zwischen 1,5 und 3 ist, alle 2 Jahre, wenn er über 3 ist, sollte man weiter Diagnostik machen.
Wir haben auch nochmal jetzt nachgefragt, ob eigentlich genug überhaupt über Männergesundheit informiert wird und ob dieses Thema überhaupt in der Gesellschaft verankert ist.
Nicht so viel bei Frauen tatsächlich, aber ich glaube, das hat eher damit zu tun, dass Männer solche Dinge meistens mit sich selber ausmachen wollen und das auch gar nicht groß in den Medien haben wollen.
Es wird immer mehr, aber ich lebe auch vielleicht in der Bubble, dass sich immer mehr solche Sachen auf Instagram oder TikTok oder so und so weiter vorgeschlagen bekomme. Und ich glaube, es ist gut, dass es in der Politik auch schon mehr ankommt. Aber es ist natürlich immer noch zu wenig, um zu sagen, es ist jetzt wirklich weltbewegend. Genau.
Ja, es waren jetzt so zwei unterschiedliche Meinungen. Die eine war, es ist noch deutlich zu wenig, wie dieses Thema verankert ist. Das andere war, durch Instagram und andere Social Media kommt das Thema jetzt in die Öffentlichkeit. Ist beides richtig wahrscheinlich?
Also ich sehe das genauso, ist beides richtig. Es wird natürlich immer noch viel zu wenig wahrgenommen von den meisten Männern, aber es wird publiker und ich glaube, da spielen die sozialen Medien doch eine große Rolle, weil einfach auch vor allem die Jüngeren dadurch, die ja viel mehr Einfluss haben, weil zu Hause bekommen sie es ja oft nicht mit, weil der Vater oder Großvater geht ja auch nicht zur Vorsorge, aber sie sehen es halt dann über die Medien und das ist, glaube ich, schon ein positiver Einfluss, dass man einfach dadurch die Gesundheit verbessert.
Und genau dazu möchte ich jetzt auch noch kommen. Wer bis hierhin auch zugehört hat, den interessiert, dass diese beiden Fragen, die jetzt kommen, sicher auch noch. Ganz konkret, da haben Sie schon auch vorher angesprochen, das nächtliche Wasserlassen. Wo würden Sie sagen, ist es noch normal, dass man einmal vielleicht aufsteht oder wo wird es dann kritisch?
Ganz ehrlich, so eine richtige Zahl, wie oft man aufstehen muss, ist natürlich auch sehr individuell. Solange es Sie nicht wirklich stört und Sie gut Wasser lassen können und die Blase sich entleert vom Gefühl her und Sie danach gleich wieder einschlafen können, ist es auch okay, wenn Sie dreimal aufstehen. Aber die meisten nervt es spätestens nach zweimal aufstehen, weil viele können dann nicht direkt wieder einschlafen und dann kommen sie halt vorbei und wir schauen uns die Prostata mal an, ob es überhaupt daran liegt.
An was könnte es denn sonst liegen?
Es gibt mehreres natürlich, also auch am Trinkverhalten. Viele sind ja den ganzen Tag unterwegs und trinken dann abends besonders viel und wundern sich dann, dass sie plötzlich nachts immer raus müssen. Aber was es auch gibt, ist die Schlafapnoe. Und die Schlafapnoe, das heißt, typischerweise bei Schnarchern und sowas, wenn die Atemaussetzer nachts haben, da wird die Urinproduktion gesteigert über einen gewissen Signalweg und dann müssen die plötzlich so viel Wasser lassen. Wenn die dann im Schlaflabor waren und haben eine Maske, zum Beispiel eine Atemmaske für Nacht, dann müssen die plötzlich nicht mehr aufstehen.
Anderer großer Themenblock, der wahrscheinlich auch bei Ihnen doch des Öfteren mal auftritt, sind erektile Dysfunktionen. Also dass es im Bett praktisch nicht mehr funktioniert. Was können Sie da tun?
Also wir können natürlich halbwegs eruieren, an was es liegen könnte. Wobei man sagen muss, dass die Erektionsbeschwerden meistens multimodal sind. Also es ist jetzt nicht genau ein Faktor, sondern es ist ganz viel Psyche. Dann ist natürlich viel Wohlstandssyndrom, das heißt zu wenig Bewegung, zu viel Stress, Übergewicht. Solche Sachen, Alkohol spielen natürlich alle eine Rolle und vor allem das Rauchen.
Mhm. Und was tun Sie dann?
Erstmal aufklären natürlich. Und wenn die Patienten sagen, okay, ich versuche es erstmal so, ob ich es in den Griff kriege, dann ist okay, wenn es natürlich schon die alle schon versucht haben oder das auch, man schon merkt, wird jetzt wahrscheinlich nicht hundertprozentig funktionieren, dann muss man eben mit sogenannten PDE5-Hämmern, also das ist das klassische Viagra, der Wirkstoff heißt Sildenafil, mit solchen Medikamenten beginnen, ne, und dann kann man das meistens ganz gut wieder in den Griff kriegen.
Aber das ist doch definitiv ein schambesetztes Thema. Kommen die Männer da freiwillig mit dem Thema zu Ihnen oder ist das eher was, was ich so in der Sprechstunde dann...
Also das wirklich auf dem Bestellplan steht, erektile Dysfunktion, sozusagen jetzt relativ selten, dass sie sich so anmelden. Meistens ist es im Rahmen der Vorsorge oder im Rahmen von Kontrolluntersuchungen, dass dann am Ende dieses Thema noch angesprochen wird.
Aber ich kann da zu Ihnen kommen und auch das ansprechen ohne Angst praktisch.
Jederzeit. Also für mich ist das ja gang und gäbe. Das ist, ich bin der Letzte, der da irgendwie was dort. Für mich ist im Prinzip eher die Mechanik, dass das dann wieder funktioniert.
Kriegen Sie da auch Rückmeldungen von Männern, die sagen, ich war bei Ihnen und jetzt funktioniert das wieder?
Ja, wenn die halt wieder in der Sprechstunde sind und dann meistens sagen sie, ja, war super, ich bräuchte noch mal ein Rezept oder hat noch nicht so funktioniert, können wir was anderes probieren oder was gibt es andere Möglichkeiten außer der Medikamente? Das lässt sich dann, das besprechen wir dann.
Jetzt ist ja dieses Thema Viagra auch so eins, oder Sie haben den Wirkstoff ja auch genannt, auch so ein Thema, das kann man im Internet irgendwie bestellen in düsteren Quellen und so. Es haftet ihm so was Eigenartiges, Verruchtes an und so. Da sagen Sie, das ist kann man durchaus verwenden, aber nicht die Internetquellen wahrscheinlich.
Schwierig zu sagen. Also Deutschland ist ja eins der wenigen Länder, wo sie überhaupt ein Rezept brauchen, um den Wirkstoff Sildenafil, also diese Potenztabletten zu bekommen. In den meisten anderen Ländern brauchen sie nur in die Apotheke gehen und es einfach kaufen. Im Internet wäre ich jetzt immer ein bisschen vorsichtig mit dem Bestellen, weil da wissen sie natürlich nie ganz genau, was sie da bekommen.
Wir nähern uns schon dem Ende unseres angeregten Gesprächs. Deswegen mal die Frage an Sie. Was würden Sie sich denn von den Männern insgesamt wünschen?
Ich will es jetzt gar nicht so dramatisch fassen, sondern ich würde mir eigentlich nur wünschen, dass mir jeder halt so ein bisschen besser auf sich aufpasst, ein bisschen bei der Ernährung, beim Alkoholtrinken, beim Sport und so einfach halt ein bisschen mehr schaut, dass es sich halbwegs gesund hält. Auch das ist für Prostata, für jegliche andere Organe einfach total wichtig, weil dadurch kann man, glaube ich, seine Lebensqualität einfach deutlich verlängern im Laufe des Lebens.
Und das wollen wir alle, dass es verlängert wird und möglichst auch gesund in hohem Alter.
Genau.
Ja, Herr Dr. Tühlmann, ich denke, wir haben alles schön abgedeckt heute zu diesem Thema und ich hoffe, dass wir nicht die Frauen verschreckt haben, die hier zugehört haben. Und danke Ihnen, dass Sie heute dabei waren.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung.
Wir hören uns wieder in genau einem Monat, wenn wir uns dann auch mit einem wieder sehr spannenden Thema beschäftigen werden, nämlich dem Kontakt zwischen Ärzten und Ärztinnen und den Selbsthilfeorganisationen. Bis dahin, alles Gute.
Das war die Gesundheitsarena, eine Produktion der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns. Moderation Martin Eulitz. Redaktion und Technik Sandra Greißel, Angela Kieser, Marion Munke, Florian Schaller. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.